Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Sonja Koppitz.
Sie hören Plus 1 in Deutschlandfunk Kultur. Wir teilen ja jede Woche Geschichten mit Ihnen, die das Leben schreibt. Das sind Geschichten über Menschen, Geschichten über Zwischenmenschliches und ja oft auch die Frage, wie wollen wir eigentlich leben? Heute geht es um einen Theatermacher. Er heißt Jean-François Drojak. Und mit seiner Frau hat er über Jahre ein altes Haus in Nürnberg saniert, sich und seiner Familie also ja schon einen Traum erfüllt. Eines Tages steht allerdings ein Mann im Hinterhof. Diese Geschichte erzählt uns mein Kollege Łukasz Tomaszewski. Er ist Journalist und Podcast-Host und war schon total oft bei Plus Eins, nur nicht bei mir.
Ja, hallo. Zufall. Hi.
Sag mal, wieso hast du mich ausgeblendet?
Premiere.
Ja. Als ich zuerst von dieser Geschichte oder das bisschen, was ich bisher gehört habe, gedacht, das klingt nach Spannung, Krimi, True Crime. Was ist das für eine Geschichte, die du uns mitgebracht hast?
Es ist die Geschichte von Jean-François, einer unerwarteten Begegnung, aus der eine besondere Beziehung entsteht. Und gleichzeitig geht es um das düstere Geheimnis eines alten Hauses.
Wer ist denn dieser Jean-François? Vielleicht erstmal am Anfang. Und wie kam diese Geschichte zu dir?
Jean-François ist ein ziemlich charismatischer Theaterpädagoge aus Nürnberg. Politische Themen, die interessieren ihn, Rassismus zum Beispiel, Depressionen im Jugendalter oder auch Kinderarmut. Er ist 49 Jahre alt, Ehemann und auch Familienvater, der einfach mitten im Leben steht. Und auf mich hat er gleich wirklich so bei der ersten Begegnung eine gewisse Anziehungskraft gehabt. Tatsächlich ist diese Geschichte zu uns gekommen. Eine Hörerin hat sich gemeldet. Sie brachte mich dann mit Jean-François zusammen. Und ich fand diese Geschichte dermaßen spannend, dass ich ihn dann gleich mal angerufen habe und ein paar Tage später in den Zug nach Nürnberg gestiegen bin.
Hallo Jean-François, ich bin jetzt rausgegangen aus der Mittelhalle und stehe jetzt vor dem Bahnhofsgebäude.
Ah ja, okay, weil ich bin jetzt auf der anderen Seite, aber ich drehe um. Okay, und ich komme gleich mit deinem Auto, da steht Kunstdünger und der ist halb orange. Genau, wir sehen uns gleich.
Das habe ich ja nicht ganz verstanden. Was ist mit seinem orangenen Auto?
Da steht Kunstdünger drauf.
Kunstdünger steht auf seinem Auto. Okay, ah, das ist ein Wortwitz.
Auf jeden Fall kam er dann mit dem Kunstdünger-Auto und ich bin ein paar Minuten später eingestiegen. Hallo, schön, dass ich da sein darf, dass du mich abholst.
Willkommen in Nürnberg. Wir fahren los. So.
Wow, ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich wirklich so richtig in Nürnberg bin.
Ja, also die Burg gehört dem bayerischen Staat.
Ja.
Deswegen ist da die bayerische Fahne drauf.
Ja.
Aber Franken und Bayern, ist historisch, ist ein bisschen schwierig.
Ja.
Weil Napoleon Franken an die Bayern verkauft hat. Und deswegen haben die Franken haben immer so ein zwiegespaltenes Gefühl zu Bayern. Jetzt, wenn wir dann die Burg sehen, dann gab es einen Streit wegen den Fahnen. Diese Schlacht um die Höhe der Wappen, die Adolf Hitler hat. Also die Stadt Nürnberg als für seine Reichspartei hat missbraucht. Die Kongresshalle, da wo er immer das abgehalten hat, ist linear genau so ausgerichtet, dass du die Burg siehst.
Ja.
Und das war mit sein symbolisches Ziel, dass er sagt, er knüpft dann an die vorherigen deutschen Reiche an.
Ich kenne Jean-François keine 5 Minuten und er steigt gleich mit so einem Vortrag ein.
Wie so ein Stadtführer ist er, ne?
Ja, total. Also ich denke mir gleich, dieser Typ, der hat echt ein gesundes Selbstvertrauen auch irgendwie und stellt gleich so große historische Zusammenhänge her. Wegen seines internationalen Backgrounds ist er es auch einfach gewohnt, Menschen zusammenzubringen, ihnen zu begegnen, sie zu vernetzen. Jean-François ist nämlich 1974 in São Paulo als Sohn einer Brasilianerin und eines Belgiers geboren. Er ist in Brüssel und München aufgewachsen und lebt seit 30 Jahren in Nürnberg. Sein Nachname Drojak, der stammt wiederum von seinem polnischen Opa. Ja, und Jean-François selbst, der stellt sich gerne mal als belgo-brasilianischer Bayer vor. Ja, und ich finde ganz persönlich, diese multiple Identität kulturell muss man irgendwie immer im Hinterkopf haben, wenn man seine Geschichte auch irgendwie verstehen will. Und die beginnt 2014. Mit seiner Frau Johanna kauft er eben einen Altbau im Arbeiterviertel Gostenhof. Das Vorderhaus sieht heute wirklich prächtig aus, also der dreigeschossige Sandsteinbau, der leuchtet so richtig in der Sonne, weiße Holzfenster, schwarze Gauben, im Erdgeschoss ein kleines süßes Büro und das Hinterhaus, in dem heute die Familie wohnt, ist auch schon restauriert und im Hof dazwischen ranken Pflanzen aus Blumentöpfen. Jean-François hat mir erzählt, dass er und seine Frau ganz viel mit anpacken mussten nach Feierabend, um das hier einfach alles möglich zu machen, denn, so sagt er selber, es war damals einfach mal ein Drecksloch. Die Statik war gefährdet. Jahrzehntelang ist hier einfach nichts passiert.
Man muss dazu sagen, Nürnberg wurde komplett zerbombt. Unser Haus hat überlebt. Genau. Alte Sandsteinhäuser. Und die waren aber nach dem Zweiten Weltkrieg, also sie sind heruntergekommen, weil diese Häuser hatten natürlich nicht die gleichen, die hatten zum Beispiel keine Zentralheizung.
Ja.
Die Toiletten waren noch im Gang, so wie das halt war damals. Ja. In Gostenhof wurde eben nicht saniert.
Wochenlang haben die Drozhaks entrümpelt, den jahrzehntealten Schrott auf den Sperrmüll geworfen, bis auf wenige Ausnahmen. Zum Beispiel kleine quadratische Pappschachteln mit Gürtelschnallen, Haarklammern, BH-Verschlüssen. Sie wundern sich und schaffen sie beiseite. Eines Tages an einem heißen Juliabend 2016, mitten im Restaurierungsprozess, steht plötzlich ein unbekannter Mann im Innenhof und schaut sich verunsichert um. Er mustert das Gemäuer, geht ein paar Schritte.
Denkt man, jemand von der Bauaufsicht kommt oder so.
Ja, streicht dann auch mit der Hand über die Außenwand und...
Und hat sich den Hof angeschaut und das war ja komplett heruntergekommen und wollte sich umschauen, wusste nicht, ob er klingeln soll oder nicht, hat sich eigentlich nicht getraut. Und die Johanna war aber da und die hat diesen Mann gesehen und hat dann gesagt, hey, wer bist du oder wer sind Sie?
Jean-François' Frau Johanna putzt nämlich gerade die Fenster und es kommt dann zum kurzen Blickkontakt. Sie winkt ihm zu, lächelt und kommt dann runter zu ihm in den Hof. Johanna wischt sich erstmal den Schweiß von der Stirn und sieht ihn fragend an. Und er, große Überraschung, spricht erstmal Englisch. Mhm. Aber dann bemerkt sie nämlich seinen Akzent und wechselt ganz schnell ins Französische. Er stellt sich vor als Alain Jésurand. Er sei ein Nachkomme der früheren Besitzer dieses Hauses. Alain sucht nach Spuren seiner Vorfahren. Die Familie habe hier vor dem Zweiten Weltkrieg eine Werkstatt betrieben, unterschiedliche Haushaltsgegenstände produziert. In Pappschachteln wurden die dann wiederum an Kunden ausgeliefert. Und in dem Moment fallen Johanna dann diese seltsamen Utensilien ein, die sie und ihr Mann Jean-François beim Ausmisten gefunden haben.
Johanna hatte eine Schachtel im Keller gefunden. Sie konnte nicht definieren, woher diese Schachtel kommt. Ich hätte sie am liebsten weggeschmissen. Sie so, nein, diese Schachtel hat was mit dem Haus zu tun. Lassen wir sie einfach erstmal in die Schublade. Und als der Alain kam, hat sie diese Schachtel gezeigt. Und die Machart, wie die Schachtel produziert wurde, was drin war, hat ihn bewegt, weil er wusste, ja, das ist die Schachtel von meinem Großvater.
Dann hatte Johanna ja eine richtige Vorahnung irgendwie
beim
Entrümpeln, ja.
Könnte man sagen, ja. Ja, und das Gespräch zwischen den beiden dauert keine 20 Minuten, aber die beiden tauschen Nummern aus und als Jean-François dann kurze Zeit später nach Hause kommt, erzählt ihm Johanna direkt auf der Türschwelle ziemlich aufgeregt von dieser Begegnung und Jean-François, der ist etwas verwirrt am Anfang, also er muss sich erst auch mal hinsetzen und hört so zu. Die jüdische Familie Jésurand, erzählt Johanna, musste 1932 unter Druck der Nazis ihr Haus unter Preis verkaufen und nach Belgien fliehen. Und als Jean-François diese Geschichte hört, da wird ihm erstmal ein bisschen schwindelig, denn das hört sich an für ihn wie ein Déjà-vu. Denn da, wo er gerade herkommt, da hat er schon mal gehört. Jean-François war nämlich gerade ein paar Straßen entfernt in der israelitischen Kultusgemeinde. Und als Mitglied eines Kuratoriums der Stadt ist er an der Fördermittelvergabe für die lokale Kulturszene beteiligt. Und gerade ging es da eben um Häuser, die Juden in den 30er Jahren vor ihrer Flucht aus Deutschland verlassen haben. So, Und Johannas Erzählung, die schließt für ihn irgendwie so diesen Kreis. Der belgische Arzt Alain Jusserand, der hat sich einfach für die eigene Familiengeschichte interessiert, in den Hinterlassenschaften recherchiert, hat in Briefen und in Urkunden herausbekommen, in welcher Straße in Nürnberg das alte Haus seiner Familie stand. Er hat sich ganz lange gesträubt, so vor so einem richtigen Besuch in Nürnberg. Auch das hat er Johanna erzählt. Sicher würde er missverstanden werden und auch enttäuscht. Und er hat einfach befürchtet, weil er gar kein Deutsch spricht, dass er missverstanden wird. Und wenn ihn eines Tages der Zufall nach Nürnberg verschlagen sollte, dann vielleicht, denkt er sich. Ja, und so kommt es tatsächlich. Alain und seine Frau sind an diesem Juliabend eigentlich auf dem Weg nach München. Sie wollen sich nämlich eine Oper anschauen.
Und dann hat er seine Frau halt überredet, schnell mal bei der A9 halt rechts runterfahren, komm, 2 Stunden haben wir noch. Lass uns zumindest, ich will das Haus sehen. Und der war hier, um sich zu verabschieden. Die Frau im Auto, die er halt zur Oper will. Und er geht hin und wusste nicht genau, was ihn erwarten könnte. Und für den Alain war es abgedreht. Er hat ja hier so, man hat ja so die Bilder, wie gehört denn so ein Haus, das mal von Nazis übernommen wurde. Da sagt meine Frau zu ihm, hey, mein Mann ist Belgier.
Das klingt also wie so ein Film, so viele Zufälle. Mhm. Ich sehe das schon, wie so eine Geschichte verfilmt wird, wo sich die Geschichten einzelner Menschen, Schicksale so verweben und da in diesem Haus, was den Mittelpunkt irgendwie bildet zwischen denen.
Ja, so wie früher diese Filme von Iñárritu, irgendwie 21 Gramm oder so. Ne? Mhm.
Was macht denn das mit Jean-François, als er das erfährt?
Jean-François ist knapp 15 Jahre älter als Alain. Beide sind Belgier, allerdings beide mit einem ziemlich nicht belgischen Nachnamen, nämlich Jusserand und Drozsak. Jusserand ist ursprünglich jüdisch, kommt aus Polen und wurde Jeschuran ausgesprochen. Mhm. Und dann im Französischen wird das Jusserand ausgesprochen. Und genau dasselbe, was du gerade gesagt hast. Der Jean-François denkt sich, das sind so viele Zufälle, so viele Parallelen. Diese polnische Herkunft, Nürnberg und Belgien, der Zweite Weltkrieg und dann auch noch diese Gleichzeitigkeit.
Mhm. Das kann doch nicht sein. Plötzlich ist die Geschichte meines Hauses und das meiner Frau. Also denkst du dir, was ist das jetzt?
Jean-François ist also völlig sprachlos, wie schnell die eben erst in dieser israelitischen Kultusgemeinde gehörte Geschichte sich in sein Leben bricht, muss man ja wirklich sagen. Wie so ein plötzlicher Donnerschlag fährt es ihm förmlich durch alle Glieder. Er und seine Frau haben jahrelang gesucht, dann dieses große, heruntergekommene Traumhaus gefunden, monatelang auch den Preis ausgehandelt.
Ich habe da jetzt so das Gefühl, haben die beiden, jetzt denken die beiden so ein bisschen, das gehört uns vielleicht gar nicht so richtig, das Haus?
Ja, geht schon in die Richtung, auf jeden Fall. Sie sind auf jeden Fall ziemlich verunsichert, weil, naja, es ist ja auch ein Kredit von der Bank, den sie zurückzahlen müssen. Eine hohe Selbstbeteiligung, es ist ja ein richtiges Lebensprojekt und damit musst du dich ja irgendwie wohlfühlen. Ne? Mhm. Und da fragt sich schon François gerade, wie soll es denn jetzt weitergehen? Also der unangekündigte Besuch von Alain, der wirft ihn komplett aus der Bahn.
Also ich wollte den Mann kennenlernen, das war das Erste und gleichzeitig hatte ich aber auch Angst. Damals hatten wir das Haus, glaube ich, 4 Jahre gekauft mit ganz viel Schulden. Johanna ist Architektin und es war klar, das wird jetzt 10, 15 Jahre dauern, bis wir sozialverträglich das sanieren. Und ich hatte Angst. Ich hatte Angst in dem Moment, ist es jetzt ethisch vielleicht noch zu vertreten, dieses Haus als eigenes Eigentum? Wir können das, was wir jetzt gerade in diesen 24 Stunden erlebt haben, können wir nicht zur Seite schieben. Erstmal muss ich erstmal begreifen, was da ist, wie eine Diagnose. Ich habe mich sehr alleine gefühlt, sehr allein. Weil ich mir überlegt habe, wie soll ich das alles schaffen? Oder wie sollen das Johanna und ich schaffen?
Das ist ja eine ganz, ganz verzwickte Situation. Was macht Jean-François?
Jean-François hat Angst. vor den Geistern der Vergangenheit. Gut, niemand kann ihm dieses Haus wirklich wegnehmen, ne? Also die Besitzverhältnisse sind klar, da hat er sich auch schon erkundigt. Aber diese moralische Last, die erdrückt ihn fast. Wie kann er ein Traumhaus aufbauen, aus dem Menschen von den Nazis vertrieben wurden? Und wie kann er denn an bayerischen Schulen Theaterstücke gegen Rassismus aufführen und gleichzeitig die Geschichte seines eigenen Hauses einfach unter den Teppich kehren? Also dieses, davon haben wir nichts gewusst, mit diesem Narrativ will er sich auch einfach nicht gemein machen. Und für ihn hat das Haus seinen guten Geist irgendwie verloren. Jean-François spricht sogar von Würde des Hauses. Und während er von seinen ganzen Zweifeln erzählt, entscheidet er sich beim Interview, mich ein bisschen rumzuführen, um mir alles genauer zu zeigen.
Im Vorderhaus waren meistens, haben die Leute gewohnt. Im Hinterhaus gab es dann kleinere Häuser, das waren dann zum Teil Manufakturen. Hier hat die Familie Jesuran gewohnt und gearbeitet. Und zwar hat sein Vater, und so ist er wohl auch zu wohlhabend geworden, Handarbeitssachen, alles Mögliche, was man so für einen Haushalt braucht, in Koffer, ein Sortiment verpackt und ist dann von Haus zu Haus und hat den Leuten gesagt, ihr müsst es nicht nehmen, ihr dürft es euch anschauen und ich komme in 1-2 Wochen wieder und nehme den Koffer mit. Und alles, was ihr gebraucht habt, dürft ihr gerne bezahlen. Und hier wurden die Sachen alle zusammengestellt und hier haben sie auch zum Teil die Sachen gestaltet. Das war die Werkstatt.
Ah ja.
Hier sieht man auch noch die Säule.
Ja, und dann hat mich Jean-François ins Nachbarzimmer geführt und ein altes Küchenbuffet geöffnet.
Und so sahen die Schachteln aus.
Das wollte ich dich gerade fragen, diese Schachteln, die ihr im Keller gefunden habt.
Ja, genau. Diese Schachteln hat der Aller begutachtet bei seinem ersten Mal.
Ah, was ist denn da drin?
Das sind Gürtelschnallen oder so.
Ah ja, stimmt. Das ist eine echte Jesuran-Gürtelschnalle.
Davon gehen wir zumindest aus. Und ich glaube, dass für einen Alarm war es natürlich, hey, da ist eine Frau, die schmeißt das Zeug nicht weg.
Ja.
Sie hat nicht unsere Geschichte weggeschmissen.
Gott sei Dank. Sonst hätten sie vielleicht die Verbindung gar nicht so gut herstellen können, oder? Sie hätte ja auch sagen können, du bist ein Fremder, was willst du hier in meinem Innenhof?
Ja, hau ab.
Ja.
Ja, Jean-François redet immer wieder mit seiner Frau Johanna über diese moralische Last, die ihn auffrisst, die wirklich so auf sein Gewissen drückt. Ihn trifft natürlich nicht die Schuld an der Vertreibung von 1932, das ist ihm schon völlig klar. Aber er würde sich auch gerne wieder wohlfühlen können, einfach in seinem eigenen Haus, in seinem neuen Haus. Und das erscheint ihm erstmal unmöglich. In unendlichen Grübelschleifen, da reift eine richtige Erkenntnis in ihm heran, das hier ist nicht nur privat, das ist viel größer, das ist politisch. Es geht um die Geschichte dieser ganzen Stadt Nürnberg. So will er denken, um einen Umgang mit den ganzen Geschehnissen zu finden. Aber er denkt sich auch, ich muss das alles mit Alain abstimmen.
Und was will denn der Alain? Das war ja die nächste Frage. Der Alain muss das mitentscheiden. Der hat das Veto. Der muss selber mit seiner Familie klarkommen. Wollen sie überhaupt so eine Aufarbeitung? Und das Erste, was wir gemacht haben, ist, dass wir gesagt haben, wir müssen nach Brüssel. Wir müssen ihn kennenlernen. Hallo sagen.
Ja, weil Alain ist ja eigentlich so ziemlich ohne Erwartung dahingegangen. Du hast ja vorhin erwähnt, er wollte sich eigentlich so ein bisschen verabschieden und hat ja auch Angst gehabt, dass er irgendwie enttäuscht wird. Es hätte auch sein können, dass er da gar nicht reinkommt und so.
Genau, und deshalb muss er erstmal zustimmen, dass er Lust hat, die Drozhaks kennenzulernen. Mhm. Und er sagt, ja, die Drozhaks verbringen ihren nächsten Sommerurlaub dann in der Nähe von Brüssel. Vom Campingplatz aus geht es dann an 2 Nachmittagen zu den Jesurans. Und Jean-François und Alain, die lernen sich dann erstmal kennen. Der Theatermacher erzählt dem Arzt von seiner Arbeit am Bayerischen Gymnasium. Seit Jahren inszeniert er dort ja Stücke nach dem Peer-to-Peer-Prinzip. Er nennt das selbst partizipatorische Öffentlichkeitsarbeit. Und Alain wiederum zeigt ihm seine Arztpraxis zum Beispiel.
Ich habe schon auch einen Menschen vor mir gehabt, der gerne nachdenkt. Der hat erzählt, dass er in vielen Staaten Afrikas unterwegs war, um dort Psychoanalyse-Kongresse mit zu gestalten und zu organisieren. Und ist Arzt, der Hausarzt einer Pflegeeinrichtung in Brüssel für jüdische betuchte Menschen.
Die beiden Familien gehen im Zentrum Essen, aber auch die schmuddeligen Ecken von Brüssel stehen auf dem Programm. Alte Mehrfamilienhäuser zum Beispiel mit kaputten Fassaden. Verschönert werden einige Wände von Pop-Art-Gemälden. Brüssel, das sei die europäische Hauptstadt des Comics, erklären die Gastgeber. Ein bisschen Farbe würde auch diesen grauen Fassaden in Gostenhof gut tun, denkt sich da Jean-François. Und während sie an Wandgemälden von Tintins Tim und Struppi vorbeispazieren, da erzählt Alain von den drei Jésuron-Kindern aus der Vollbrechtstraße. Sie waren damals so alt ungefähr wie die drei Kinder der Drojaks in jenem Sommerurlaub, nämlich zwischen 6 und 10. Alains Vater und seine Tante, die haben den Zweiten Weltkrieg überlebt. Der Onkel wurde in einem Konzentrationslager ermordet. Jean-François denkt sich da, dieser Alain, der ist wirklich hochgebildet, weiß über das ganze Familienschicksal der NS-Zeit Bescheid. Genauso wichtig, er hegt irgendwie kein Groll, zweifelt nicht die Besitzverhältnisse an, redet den Drojaks auch nicht ins Gewissen, trägt sogar ihren kleinen Sohn auf den Schultern durch Brüssel. Erinnern, das sei alles wichtig, sagt Alain in einem Gespräch, aber es kommt eben auf die Form an. Sie muss zugänglich sein und auch einen Mehrwert für die junge Generation haben. Und Jean-François lässt sich von diesem Gedanken dann inspirieren.
Da war ein Mann, der, wo ich das gemerkt habe, wir werden denen einfach nicht gerecht mit irgendwelchen klassischen Erzählweisen. Oder haben wir hier nicht die Chance, Menschen zu bewegen, im Gespräch zu sein, dass Gostenhof tatsächlich Klein-Jerusalem war und davon nichts mehr zu sehen ist?
Ein weiteres Jahr vergeht mit ziemlich vielen Telefonaten. Die beiden kommen sich Stück für Stück näher, skizzieren nach und nach einen gemeinsamen Plan. Die Geschichte des Hauses in der Vollbrechtstraße soll möglichst lückenlos recherchiert werden. Alain möchte dadurch die noch offenen Fragen über die Vertreibung beantworten und damit dieses schmerzhafte Kapitel im Familienbuch schließen. Und Jean-François will wieder ein gutes Verhältnis zu seinem eigenen Haus bekommen. So, wie er die Sandsteinfassade vom Dreck freigekerchert hat und von seinen modrigen Innereien befreit hat, so will er jetzt irgendwie diese dunkle Vergangenheit lüften. Dieses Haus, das braucht Durchzug. Und dann hat er eine Idee.
Ich wollte, dass wir gespiegelt werden. Ich wollte gern, dass Alain und ich begleitet werden. Dass wir einfach nicht alleine sind mit der Frage, ja, wem gehört denn das Haus und wer nicht und wie gehen wir damit um. Und klar, ich arbeite viel mit jungen Menschen. Und dann habe ich mir überlegt, ja, vielleicht ist da auch die Chance, dass wir einfach diese ganze Verantwortung einfach der vierten Generation übertragen. Und dann habe ich das Dürer-Gymnasium gefragt, ob die nicht eine Chance sehen, dass sie eine Arbeit machen, recherchieren. Was ist da wirklich in dem Haus passiert? Wo sind denn die Dokumente, die belegen, was mit den drei Kindern passiert, also und der Familie. Wo sind die Kaufverträge? Weil das natürlich für Alain und für die Familie auch wichtig ist, um auch loszulassen.
Das ist eine super Idee. Also für die Kinder oder die Schüler und Schülerinnen auch die Geschichte dann dadurch erfahrbar machen zu können. Ich habe nämlich die ganze Zeit überlegt, wie will Jean-François, wie will Alain das neben einem Vollzeitjob noch so einen Job auf sich nehmen, die Geschichte des Hauses zu recherchieren, aufzuarbeiten und so weiter.
Ja, und so hältst du das Erinnern ja auch irgendwie am Leben, ja, für die nächste Generation. Mhm. Und die Direktorin des Gymnasiums, die kennt Jean-François und natürlich auch seine Projekte und seine Ideen und findet gleich diese Idee richtig gut. Und sie schlägt vor, eine Langzeitarbeit im Fach Geschichte der Oberstufe zu machen. Historikerinnen und auch das Menschenrechtsbüro aus Nürnberg, die unterstützen die Schülerinnen und Schüler. Und am Ende erarbeitet diese Gruppe ein 60-seitiges Recherchebooklet. Schnell wird aber den Jugendlichen auch klar, Menschen aus ihrer Generation werden sich solch ein Booklet bestimmt nicht anschauen. Sie brauchen einfach ein anderes Format.
Sie haben das von selbst gemacht und durch diese Frische, die sie mitgebracht haben, haben sie auch plötzlich selber gemerkt, wie wichtig es ist, nicht nur zu recherchieren und dass das, was sie da an Informationen haben, mehr Potenzial hat. Und es nicht ausreichen darf, dass Familie Zwinscher-Drojak und Familie Jésuron am Ende Informationen hatten, sondern in ihnen ist der Impuls gewachsen, dass sie gerne die Geschichte erzählen wollen. Und sie wollten das ihrer Generation vermitteln. Und haben dann entschieden, sie wollen einen Comic produzieren über die Familie.
Ja, da ist es. das junge, zugängliche Format, von dem Alain in Brüssel gesprochen hat und auch der Mehrwert irgendwie für die Stadt, die sich Jean-François wiederum ausgemalt hat. Und gemeinsam mit einem professionellen Comiczeichner wird dann die Odyssee der Familie Jesurin zu Papier gebracht. Es entstehen richtige Charaktere, sie werden ausgearbeitet. Ein Plot bestehend eben aus der Migration, aus der Hochzeit, Aufstieg, Verfolgung, Flucht und bis in den Tod. Und die Familiengeschichte der Jesurins von der Einwanderung aus Polen über ihre Jahre in Nürnberg bis zum Leben im Untergrund in Brüssel. Das alles in Erzählbildern mit Sprechblasen.
Konnte das Jean-François mit seinem Haus irgendwie wieder versöhnen? Weil du vorhin ja gesagt hast, da war ja dieses Gefühl die ganze Zeit.
Ja, Jean-François findet das ganze Projekt total gut. Es passt auch einfach zu ihm, dass die Geschichte diese Aufmerksamkeit auch bekommt. Ne? Die Schülerinnen und Schüler, die fahren dann mit dem Comic nach Brüssel und übergeben den dann auf einer Gala der Jesurin-Familie. Und alle Beteiligten sind natürlich wahnsinnig nervös. Da wird ja richtig was aufgearbeitet. Mhm. Selbst der Ministerpräsident de Wallonie ist gekommen an dem Abend. Aber dann bemerkt Jean-François plötzlich das Fettnäpfchen, in das sie alle getreten sind. Die Jesurins können den Comic ja gar nicht verstehen.
Oh mein Gott. Das war so peinlich.
Wir hätten den eigentlich auf Französisch und auf Deutsch ihnen überreichen müssen. Das wäre das Richtige gewesen. Die sind ja alle nett und lieb und so, aber das hat ja halt keinen Stil halt, ja. Und mit dem Gefühl sind wir halt dann in den Zug gestiegen. Dann ruft eine Frau an vom Institut für Fremdsprachenkorrespondenz an. Wir sind wirklich im Zug. Die würden gerne den Comic ins Englische übersetzen. Und zwar von Schülern, die in dieser Fremdsprachenschule sind. Ich so, ja, hört sich gut an. Französisch auch. Und ich so, ja klar, wir könnten daraus ein Projekt machen. Wir können das in Russisch übersetzen. Wir können das in Französisch übersetzen, Italienisch, Spanisch. Und ich lege auf und denke mir, das gibt's gar nicht.
Schon wieder so ein Zufall in dieser Geschichte. Ich sehe diesen Comic schon in der ganzen Welt verlegt werden.
Ja, du sagst es. In den vergangenen 3 Jahren ist der Comic Jesurin oder Jesurin tatsächlich in 30 verschiedenen Sprachen und Dialekten übersetzt worden. Polnisch, Suaheli, Arabisch, Japanisch, Katalan, Plattdeutsch, Fränkisch oder auch Oberpfälzerisch. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Alains Wunsch war es ja, eine Form des Erinnerns zu finden, die junge Menschen anspricht. Und für Jean-François hat der Prozess der letzten Jahre dazu geführt, dass er sich mit seinem Haus eben wieder vertragen konnte, wieder versöhnen konnte. Mhm. Und aus der Beziehung zu Alain ist auch was Schönes geworden. Er wollte seinem Haus ja die Würde wiedergeben. Und das passiert auf jeden Fall, als die Nachkommen der Familie Jesurin aus Belgien, Frankreich und der Schweiz erstmals alle zusammen nach Nürnberg kommen. In einem privaten Rahmen treffen sich dann beide Familien in der Vollbrichtstraße und feiern gemeinsam Schabbat. Und Jean-François sagt, das war ein total wichtiger Moment, weil damit einfach für einen Moment jüdisches Leben in dieses Haus zurückgekehrt ist. Ein hochemotionaler Moment, so beschreibt er es, gleichzeitig Trauer und Freude mit dem Spiel. Und Alains Familie habe dem Haus damit irgendwie die Seele zurückgegeben, also das, was er wollte. Und so sind auch noch weitere Kunstprojekte entstanden, die an das Leben und auch an die Vertreibung der Jesurins erinnern. Am Briefkasten des Hauses zum Beispiel stehen heute auch die Namen der Kinder von damals. Und die Gesichter der 3 Jesurin-Kinder zieren die Seitenwand des Hauses als große Pop-Art-Bilder. Inspiriert natürlich von der Reise von den Comicwänden in Brüssel, die Jean-François so beeindruckt haben.
Mann, und alle Fäden laufen zusammen in diesem Haus. Das ist ja eine Wahnsinnsgeschichte. Ich kriege richtig Gänsehaut. Was hat denn diese Geschichte mit dir gemacht?
Ja, ich fand die Geschichte total spannend, weil es eben Parallelen zu meiner eigenen Familiengeschichte gab. Bei meinen Großeltern gab es auch so ein paar Storys um Häuser und Wohnungen, die in den Wirren der Kriegsjahre ihre Besitzer wechselten. Mein Opa ist in Berlin geboren, hat dann mit seinen polnischen Eltern 1920 Deutschland verlassen. Im Krieg mussten sie dann ihre Wohnung für die deutschen Besatzer räumen und eine andere wurde dann von einer Bombe getroffen und am Ende wohnten sie dann in einem ehemals deutschen Haus wiederum in den Masuren. So, jetzt 80 Jahre später, nach Kriegsende, spricht man in Polen auch offener über das ganze Thema, etwas unverkrampfter, würde ich sagen. Solch ein Deep Dive in die Geschichte eines Hauses, einfach total spannend. Mein Besuch bei Jean-François endet an seinem Esstisch.
Hast du Durst?
Hi, es war nicht so gedacht.
Aber wir haben fertig. Hi,
Johanna. Lukas. Hi, Johanna. Viel von dir gehört.
Okay. Ja, wollen wir mal essen? Weil ich glaube, die haben total Hunger.
Ja, genau.
Ja.
Ich mache dann den Fisch. Magst du Fisch?
Da hat er bestimmt nicht Nein gesagt. Vielen Dank, Łukasz Tomaszewski, dass du uns diese Geschichte erzählt hast. Und wenn Sie auch eine Geschichte haben oder jemanden kennen, dessen Geschichte geteilt werden sollte, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an plus1@deutschlandradio.de. Alle Plus-1-Geschichten finden Sie übrigens in der Deutschlandfunk-App. Und wenn Ihnen Plus-1 gefällt, abonnieren Sie uns einfach, dann verpassen Sie auch nichts. Und wir freuen uns natürlich auch immer über eine Bewertung. Ich empfehle Ihnen natürlich noch unsere andere neue Podcast-Folge dieser Woche. Zu Gast ist Susanne. Aufgewachsen als Diplomatentochter, eigentlich überall und nirgends in der Welt, hat ihr Leben lang gemacht, was sie wollte. Dieses Jahr wird sie 60, aber hört nicht auf, immer Neues anzupacken, weil sie will oder muss, das ist die Frage. Momentan arbeitet sie als Hausmeisterin und macht parallel eine Ausbildung zur Matrosin.
Seitdem ich in Berlin oder seitdem überhaupt ist irgendwie so Wasser und Schiffe. In München waren es Segelboote, also da habe ich studiert in München, waren Segelboote. Und dann hier in Berlin, ich meine, Berlin, man kommt nicht um das Wasser herum.
Ja gut, das ist jetzt aber nicht Hamburg oder
nee.
So, oder?
Nee, aber Berlin hat immens viel Wasser, die ganzen Flüsse. Und über meinen Partner, Oliver, bin ich so zu den Schiffen gekommen und dann wieder jemanden kennengelernt, einen total tollen Binnenschiffer.
Was die größten Herausforderungen in ihrem Leben sind und wie sie meistert, das hören Sie bei Plus1. Plus1 ist ein Podcast von Deutschlandfunk Kultur. Redaktion Mandy Schielke, Technik Henri Tau, Producer Jochen Dreier und moderiert habe ich Sonja Koppitz. Nächste Woche übernimmt dann Utz Dreger für Sie und ich sage Tschüss.